Die Mediennews für diese Woche, in dem es kurz und knackig wird. Wir werden den Film, aber auch die Kartografie hier Platz einräumen. Kartografie oder kartieren? Das ist hier die große Frage. Antworten gibt Ute im Folgenden.
Ich sehe eine Weltkarte, vermutlich eine Weltkarte.
Bloß es sieht nicht so aus, wie man das so gewohnt ist.
Ich kann gar nicht so genau beschreiben, was ich komisch finde. Irgendwas ist komisch. Der Nordpol fehlt. Und es sieht ein bisschen gestaucht aus.
Die Verhältnisse sind ein bisschen anders. Also der Fokus liegt mehr auf der Südhalbkugel oder dem südlichen Wendekreis eher. Dadurch wirken Afrika, Brasilien und Australien sehr viel größer. Und Europa wird endgültig zum kleinen Gefissel.
Fragt man sich schon, womit das zu tun hat. Damit, wie viele Menschen in den Ländern leben, glaube ich jetzt irgendwie nicht.
Hier haben sich ein paar Leute die sogenannte Peters-Projektion angeschaut. Die Karte sieht ungewohnt aus. Das liegt daran, dass auf ihr die tatsächlichen Größenverhältnisse der Kontinente abgebildet sind. Arno Peters hat sie 1974 veröffentlicht. Entworfen wurde die Karte bereits 100 Jahre davor von James Gall. Sie ist ein Gegenbild zur hier gängigen Karte, nämlich der eurozentrischen Mercator-Projektion.
Diese klassische Weltkarte, die wir alle im Kopf haben, ist eben nur eine mögliche Form der Darstellung. Aber es ist halt die dominante und sehr, sehr präsente, einfach diese Größenverhältnisse. Also muss ich einfach den Kontext, den historischen Kontext klar machen, in dem diese Karte entstanden ist. Die ist eben auch schon ein paar hundert Jahre alt und war eigentlich für die Seefahrt gedacht. Und es gibt so ein Grundproblem, ist einfach, wenn man eine Kugel, also sagen wir mal zum Beispiel, wenn man eine Mandarine hat und die schält und dann will man diese Schale eben ausbreiten, das geht halt nicht so gut. Und deswegen muss man sozusagen irgendwelche Tricks oder Projektionen anwenden, um dem irgendwie sich anzunähern. Diese Karte ist dann sozusagen, das bedeutet dann, dass sozusagen alles, was sozusagen in Polnähe ist, größer dargestellt wird, als es in echt ist, und alles, was in Äquatornähe ist, kleiner dargestellt wird, als echt ist.
Sagt Severin Halder. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FU Berlin und beschäftigt sich mit kritischer Kartografie. Auch die Peters-Projektion hat ihre Nachteile. Sie verzerrt Formen und die Lagebeziehungen der Länder sind nicht korrekt dargestellt. Dennoch ist die Karte wichtig, weil sie die Größenverhältnisse deutlich macht.
Das ist sozusagen noch nur ein Teil der Geschichte. Der andere ist ja auch allein, dass man die ganze Weltkarte, die wir im Kopf haben, einfach auch umdrehen kann. Weil ja, wir befinden uns auf einem Planeten, der im Weltall sich befindet. Im Weltall gibt es ja kein Oben und Unten. Und dieses Denken, dass halt der Norden oben ist und der Süden unten, wurde halt einfach auch mal so als kartografische Norm festgelegt.
Karten beeinflussen unseren Blick auf die Welt und damit auch unsere Weltanschauung.
Das ist ein sehr mächtiges Werkzeug, weil sie sozusagen sehr schnell komplexe Sachen darstellen kann. Man müsste sonst einen langen Text lesen und so kann man einen Blick auf ein Bild, wenn es nur die Wetterkarte ist, sehr schnell verstehen, was gerade passiert. Und genau darin liegt natürlich auch die Gefahr, weil dieses schnell was Komplexes wahrnehmen bedeutet, dass man noch, die Realität ist ja noch viel komplexer und deswegen muss man ganz, ganz viel weglassen. Da sitzt jemand, der diesen Stadtplan macht und der hat eine gewisse Vorgabe und entscheidet sich halt dafür, Straßen, Autostraßen vielleicht mehr Bedeutung zu geben als Fahrradwegen zum Beispiel. Und wenn man in der Zeitung einen Text liest, dann werden sich die meisten Leute ja denken, ja nee, vielleicht hat der Journalist das ja irgendwie ein bisschen mehr so gesehen oder vielleicht ist der ja so drauf. Und genauso sollte man Karten auch lesen. Also man sollte die kritisch lesen und erstmal sich anschauen, okay, wer hat denn die Karte gemacht und welche Intention? Das ist so ein erster Punkt für uns, wenn wir reden von kritischer Kartografie, ist das kritische Karten lesen. Dann erst in dem zweiten Schritt zu sagen, okay, selber Karten machen. Und dann genau kann man so sagen, okay, im normalen Stadtplan werden jetzt irgendwie Straßen und irgendwie Einkaufszentren oder was auch immer werden ganz groß eingezeichnet. Wir wollen aber ein anderes Bild dieser Stadt zeigen und machen halt einen Stadtplan mit Fahrradwegen, Gemeinschaftsgärten und Umsonstläden zum Beispiel.
Wenn Severin Halder von Wir spricht, meint er das Kollektiv Orango Tango. Ein Thema, das die Gruppe umtreibt, ist das kollektive kritische Kartieren. Darunter kann man sich Folgendes vorstellen.
Also eine kollektive Kartierung ist eine ganz einfache und sehr schöne, wie wir finden, Form des sich auszutauschen über Prozesse, die in der Umgebung, in der man wohnt, stattfindet. Also eine klassische, ja, sag ich mal, politische Bildungsarbeit, die Leute zusammenbringen, einen Tisch nimmt, auf dem man ein großes Stück Papier ausrollt. Und dann hat man entweder schon so ein bisschen was vorgezeichnet auf dem Papier oder man hat schon so Grundrisse von dem Dorf-Stadt-Plan dort. Und dann beginnen die Leute einfach darauf hin, ihre Sachen einzuzeichnen. Und man sagt, okay, wir fangen ganz simpel an zum Beispiel. Wir tun unsere Sinne kartieren. Also wo riecht's gut, wo schmeckt's gut, wo sieht's gut aus, wo stinkt. Und so kann man sozusagen über die Diskussion über eine Straße oder über ein Viertel eben ja auch so politische, gesellschaftliche Fragen anstoßen. Der erste Schritt bei uns ist immer eher so eine Kritzelkartierung, die dann ein ganz schöner Prozess ist und wo die Leute viel sich austauschen und diskutieren und dann eben erst im zweiten Schritt dann oft ja digitalisiert und schön gemacht und designt wird. Was dann auch relativ aufwendig ist, muss man sagen, aus unserer eigenen Erfahrung. Das sind genau so eine schöne kritische Karte machen, das macht man jetzt mal nicht so am Wochenende schnell.
Das Kollektiv Orango Tango organisiert Workshops und Vorträge. Außerdem haben sie mehrere Bücher über das kritische Kartieren veröffentlicht. Orango Tango gibt es inzwischen seit 10 Jahren. Das Kollektiv hat viel über die Potenziale und Grenzen von kritischen Karten gelernt.
Da sollte man so Karten nicht überbewerten in ihrer Bedeutung oder in ihrer Funktionalität. Ich glaube, sie müssen halt eingebunden sein in einen größeren Prozess. Und dann können sie ein sinnvolles Werkzeug sein in diesem Prozess. Also ich glaube, was wichtig ist bei Karten, ist natürlich eine Datengrundlage, sage ich jetzt mal. Also man muss irgendwie eine schon bestehende Gruppe zum Beispiel haben, die arbeitet und vieles weiß, zum Beispiel über Verdrängung in einem gewissen Stadtviertel und da schon viele Informationen gesammelt hat. Wenn man das jetzt so als Werkzeug sieht von einer sozialen Wandel, einer sozialen Bewegung, dann ist natürlich wichtig, dass da eine Bewegung dahinter ist. Nicht nur einfach eine Karte gibt, indem man sich hinsetzt und eine Online-Karte macht, dann ist das ja schön und gut. Aber die wird dann halt meistens nicht viel benutzt. Aus unserer Erfahrung noch ein ganz schönes Beispiel, zum Beispiel die Gartenbewegung in Berlin. Wir haben eben mitgemacht an so eine Kartierung der Gemeinschaftsgärten und urbanen Landwirtschaftsprojekte in Berlin. Inzwischen sind es, glaube ich, 113 Gärten, die auf einer Karte zu haben. Das ist natürlich ein schönes Werkzeug, wo dann die Leute, die in diesen 113 Gärten aktiv sind, wenn die dann bei denen in ihrem Garten hängt, die Karte, dann ist es natürlich ein schönes Gefühl von: Wir sind viele, wir sind nicht allein, wir sind Teil von etwas Größerem.
Mehr solcher Karten kann man sich in der neuen Veröffentlichung von Orango Tango anschauen. Das Buch heißt This is not an Atlas und erscheint bei Transkript. Es versammelt Karten aus aller Welt. Sie kommen von politischen Gruppen und aus kritischer Recherche für Kunstprojekte und Bildung. Die Karten verzeichnen zum Beispiel Verdrängung in San Francisco, indigene Territorien im Amazonasgebiet oder Flüchtlingscamps im Libanon. Wer Lust hat, sich genauer mit dem Thema zu beschäftigen, kann diesen Samstag ins Zentrum für Kunst und Urbanistik in Berlin gehen. Zur Veröffentlichung des Buchs wird dort ein ganzer Tag dem kritischen Kartieren gewidmet. Es gibt eine Ausstellung, Workshops und zu guter Letzt wird auch gefeiert.
Wenn wir im Alltag etwas kaufen wollen, bezahlen wir mit Geld. Im digitalen Zeitalter sind Scheine oder Münzen jedoch nicht die einzige Währung. Große Unternehmen handeln mit digitalen Nutzungsdaten. Ob beim Online-Shopping, bei Suchanfragen im Internet oder beim Verwenden einer App, überall hinterlassen wir Daten, die irgendwo auf Servern gespeichert werden. Wenn Unternehmen Daten sammeln, dann hauptsächlich, um ihren eigenen Service zu verbessern oder ihre Produkte sicherer zu machen. Aber wo endet denn eigentlich Sicherheit? Und wann beginnt Überwachung? Diesem Thema widmen sich 2 animierte Kurzfilme des französischen Regisseurs Dimitri Planchon.
Da, sieh mal, die Treuekarte für Kunden ist jetzt scheinbar Verpflichtung.
Also bitte, das geht so weit. Vorher muss man diesen Fragebogen ausfüllen. Soll ich das für dich machen, Mama?
Ja, wenn du willst.
Okay, Name, Vorname, Carol. Dann kommt hier der Familienstand. Verheiratet. Wann habt ihr geheiratet?
Also, was geht dir das an? Ich finde das ein bisschen sehr aufdringlich.
Bitte geben Sie den Grad der Zufriedenheit mit Ihrem Eheleben an.
Was? Zeig her. Wie bewerten Sie die Qualität Ihres Sexuallebens auf einer Skala von 1 bis 10?
8.
Ja, aber was sind denn das für Fragen? So etwas beantworte ich nicht.
Karl ist 12 Jahre alt und steht mit seiner Mutter und seinem Vater an einer Supermarktkasse. Der Supermarkt möchte plötzlich sehr intime Details über die Familie von Karl wissen. Diese Szene wird in dem Kurzfilm Karl – ein besserer Service dargestellt. Vor der Familie steht ein weiterer Kunde an der Kasse. Er beschwert sich lauthals über den Fragebogen und diskutiert mit der Verkäuferin.
Ich muss ja nicht mein Leben auspacken für eine Dose Bohnen. Ich zahle das, was ich kaufe. Das reicht doch wohl, oder?
Es ist in
in Ihrem Interesse. Wir verbessern dadurch den Service.
Von wegen Überwachung ist das. Alle unsere Einkäufe werden registriert. Alle unsere Bewegungen werden registriert. Ich habe es satt.
Der Kurzfilm kann als eine Metapher über die digitale Welt verstanden werden. Ganz bewusst überträgt der Regisseur Planchon Zustände aus dem Internet in den Alltag von Karls Familie. Im weiteren Verlauf des Kurzfilms stört sich Karls Familie nur halbherzig an der Überwachung. Und da die Mutter noch rechtzeitig zur Arbeit kommen möchte, wird der Fragebogen halt ausgefüllt. Bitte lächeln, ihr werdet gefilmt, heißt ein weiterer Kurzfilm aus der Reihe.
Apropos neue Zeiten. Habt ihr von diesem Gesetzesentwurf gehört? Es sollen jetzt auch in allen privaten Häusern im Eingangsbereich Überwachungskameras installiert werden.
Was? Das darf doch nicht wahr sein.
Also ich glaub's nicht. Es gibt schon wieder eine neue Gesetzesvorlage. Jetzt soll doch wirklich in jeder privaten Wohnung, in jedem Zimmer eine Überwachungskamera installiert werden.
Was? Aber sowas gibt's doch nicht.
Das ist ein Skandal. Im Eingangsbereich, das ginge ja noch, aber nicht bei uns drin.
Das lassen wir uns nicht gefallen.
Nacheinander zwei Gesetzesentwürfe. Jeder von ihnen schränkt die Freiheit von Karls Familie ein. Was in diesem Dialog jedoch schon deutlich wird, ist, dass sich Menschen anpassen können. Die am Anfang kritisch betrachtete Kameraüberwachung im Hauseingang von Karls Familie scheint nach dem zweiten Gesetzesentwurf schon sehr akzeptiert. Und lässt sich Karls Familie die Überwachung im Wohnraum wirklich nicht gefallen?
Ah, diese gemeinsamen Mahlzeiten mit der Familie sind doch was Schönes.
Ja, und es schmeckt sehr gut.
Vielen Dank, mein Junge.
Was heißt vielen Dank? Ich möchte darauf hinweisen, dass ich mich ums Essen gekümmert habe.
Ja. Schön, aber ich habe den Tisch gedeckt.
Um das Ganze abzurunden, werden am Ende noch die Überwacher gezeigt. Diese sitzen in Militäruniform vor dem Bildschirm und beobachten, was sich in Karls Zuhause abspielt.
Puh, bist du noch immer bei dieser debilen Familie?
Mir gefallen die.
Geh mal lieber in den 7. Stock zu dem Studenten. Mittwochsabends lernt er immer für Geschichte. Das interessiert mich.
Der Inhalt von Dimitri Planchons Kurzfilm erscheint zunächst skurril. Sie zeichnen das Bild einer dystopischen Gesellschaft ohne Privatsphäre. Aber sind sie denn wirklich so weit weg von der Realität? Unsere Bewegungen durch das Internet werden ständig protokolliert. Unsere Bewegungen durch die reale Welt werden ständig protokolliert. Schließlich greifen wir manchmal schneller zum Handy, um zum nächstgelegenen Copyshop zu finden, als uns abzumühen, jemanden Fremdes auf der Straße zu fragen. In Deutschland sieht man zwar nur sehr selten Überwachungskameras im öffentlichen Raum. Vielleicht mal auf einem Privatgelände oder in der Straßenbahn. In anderen Ländern ist das schon wieder ganz anders. Ich habe ein Jahr in England gelebt und was mir sofort auffiel, sind die vielen CCTV-Hinweisschilder. Überwachungskameras im öffentlichen Raum sind in England viel akzeptierter als bei uns. Und wer jetzt neugierig auf die animierten Kurzfilme geworden ist, die gibt es in der Arte Mediathek. Dort einfach nach Karl suchen.
Guilty